Die Geschichte vom Mordmichel. In der Zeit um 1600 lebte in Grove ein junger Rademacher namens Michel Brandt, ein Sohn frommer, ehrenhafter Eltern, welche die Grover Krugwirtschaft besaßen. Michel Brandt war aber ein gottloser, arbeitsscheuer Mensch, welcher wegen seiner Rauflust und Händelsucht allgemein gefürchtet wurde. Meistens trieb er sich in Wald und Feld umher, denn seine Hauptbeschäftigung bestand in Wilddieberei, Vogelstellen und Raubfischerei. Schließlich trieb er es so arg, dass er vom Rodenberger Amtmann zu verschiedenen Malen mit Gefängnis, Pranger und Auspeitschung bestraft wurde. Da all diese Strafen sowie auch die Ermahnung seiner Eltern nichts halfen, so jagte ihn sein Vater Steffen Brandt schließlich aus dem Hause. Von da ab hielt er sich größtenteils im Deister auf und ergab sich ganz der gewerbsmäßigen Wilddieberei, suchte auch nebenbei durch kleinere Diebstähle sich Lebensmittel und Geld zu verschaffen. Die gräflichen Förster, Forstläufer und Schutzjäger gaben sich die größte Mühe, den gefährlichen Wilderer zu fassen. Auch gelang endlich eine Umzingelung, doch der zu allem fähige Bursche wusste sich durchzuschlagen, nachdem er den Schutzjäger Wilhelm Rehse niedergeschossen und einige Forstläufer verwundet hatte. Michel Brandt war nun dem Henker verfallen. Um sich aber der Gefangennahme zu entziehen, hielt er sich tagsüber in den Dickichten und Schlupfwinkeln des Deisters verborgen, zog nur zur Nachtzeit auf Diebstahl und Raub aus und setzte die Bewohner aller am Deister liegenden Ortschaften durch seine verwegenen Einbrüche in Furcht und Schrecken. Gar bald trieb er auch am hellen Tage Straßenraub und wurde ein gefürchteter Raubmörder, welcher meistens seine Opfer aus dem Hinterhalt niederschoss und dann ausplünderte, so dass er allgemein der Mordmichel genannt wurde. Zu seiner Ergreifung wurden von den Behörden die größten Anstrengungen gemacht. Auch der Deister wurde öfters von der bewaffneten Rodenberger Bürgerschaft und von mehr denn 100 dazu aufgebotenen bewaffneten Bauern abgesucht. Aber der schlaue Michel wusste stets mit größtem Geschick seinen Verfolgern zu entrinnen. Endlich, nachdem er im Verlauf von einigen Jahren bei Ausübung seiner Raubanfälle 15 Mordtaten vollbracht hatte, wurde er durch einen glücklichen Zufall nach einem Einbruch in dem von Wietersheimschen Haus am 25. März 1609 dingfest gemacht. Die nächste Veranlassung zur Festnahme dieses gefährlichen Menschen gab der Pastor Hermann Schwedes aus Beber, welcher bei seinem Freunde Adolf von Wietersheim übernachtete. Kurz nachdem vom nahen Rathausturme die Mitternachtsstunde geschlagen, hörte er in der neben seiner Kammer liegenden Stube ein verdächtiges Geräusch. Vorsichtig erhob er sich von seinem Lager und sah durch ein kleines in der Zwischenwand befindliches Fenster, wie ein Mann beim Scheine einer Leuchte eine Truhe aufzubrechen versuchte. Der Pastor schlich sich nun leise nach der Kammer seines Gastgebers und weckte diesen. Nachdem auch der Ackersknecht herbeigeholt worden war und alle drei Männer sich bewaffnet hatten, suchten sie den Dieb durch Überrumpelung zu fassen. Dieser stieß aber den Knecht mit seinem Dolche nieder, zertrümmerte ein Fenster und sprang durch dieses in den Stadtgraben hinab. Es wäre dem Einbrecher nur ein leichtes gewesen, eine Strecke hinabzuschwimmen und in der Dunkelheit durch den Hausgarten das Freie zu gewinnen, wenn sich nicht unter dem Wasser ein grundloser, zäher Schlamm befunden hätte, in welchem er durch den Sprung so tief einsank, dass alle seine Anstrengungen, sich wieder herauszuarbeiten, vergeblich waren. Inzwischen hatten die Bewohner des Hauses Lärm geschlagen und bald eilten die Nachbarn mit Waffen und Leuchten versehen zur Hilfe herbei. Als man über die Brückenbrüstung in den Stadtgraben hinableuchtete, entdeckte man recht bald den bis unter die Arme eingesunkenen Flüchtling, welcher nun sofort mit Seilschlingen auf die Brücke gezogen und trotz heftigster Gegenwehr geknebelt wurde. Nun erst wurde man gewahr, dass es der gefürchtete Mordmichel war, den man gefangen hatte, und unverweilt zog die ganze Mannschaft mit ihm nach dem Schlosse. Nachdem der Torwächter den Amtmann von der Ergreifung des Michel Brandt in Kenntnis gesetzt und das Schlosstor geöffnet hatte, wurde der gefesselte Verbrecher dem Amtmann übergeben und auf dessen Befehl in einem unterirdischen Kerker in Ketten gelegt. Der Prozess gegen diesen Übeltäter währte mehrere Wochen, denn erst nach wiederholten, furchtbaren Folterungen konnte ihm das Geständnis all seiner Mord- und Raubtaten abgepresst werden. Nach Abschluss der Untersuchung erkannte der Amtmann auf die Todesstrafe durch das Rad, geschärft durch Verbrennung der Hände. Nach Bestätigung des Todesurteils durch die juristische Fakultät der Universität Marburg wurde vom Amtmann die Hinrichtung auf den 29. Juni angesetzt. Einer jeden Hinrichtung ging die Hegung des Heilsgerichtes, auch Blutgericht genannt, voraus. Dieses wurde auf dem Amtshofe gehalten. Auf der östlichen Seite des Amtshofes, wo nun das Kriegerdenkmal sich erhebt, befand sich die sogenannte Bluthege, eine etwa 5 Meter im Durchschnitt haltende Fläche, welche kreisförmig von einer Anzahl nebeneinander in den Erdboden eingesetzter rauer Steine umzogen war. Innerhalb dieser Steinumfriedung wurden am frühen Morgen eines jeden Hinrichtungstages ein schwarz behangener Tisch und 7 Stühle aufgestellt, auf denen die Mitglieder des Heilsgerichtes Platz nahmen, um nach 1000-jähriger deutscher Sitte unter freiem Himmel im Angesicht des Volkes über den, dem Tode geweihten Missetäter, das Heilsgericht zu hegen. Das Heils- oder Blutgericht, welches über Michel Brandt zu hegen hatte, bestand aus dem Amtmann Gerhard von Staffhorst, Amtsvogt Ulrich Deichmann, Malefizschreiber Martin Höcker und 4 vom Amtmann ernannten Beisitzer, sämtlich schwarz gekleidet. Nachdem die Genannten sich auf ihren Stühlen niedergelassen, wurde die Bluthege von bewaffneten Rodenberger Bürgern umstellt. Darauf begaben sich unter dem Geläut der armen Sünderglocke der Grove Rodenberger Pastor Johannes Orseus und der Pastor Anton Mensching zu Apelern in Begleitung des Scharfrichters, des Schließers und der auf der Vorburg stationierten 6 Amtswebel nach dem Schlosse, holten den Delinquenten aus dem Gefängnis, brachten ihn nach dem Amthofe und führten ihn an die Bluthege heran. Er war zu seinem letzten Gang bekleidet mit einem langen weißen leinenen Kittel, der am Halsausschnitt und an den Ärmeln mit schwarzem Bande besetzt war, sein Kopf bedeckt mit einer hohen weißen, mit schwarzem Bande besetzten Mütze. Der Scharfrichter trug ein rotes Kamisol, rote Hosen und einen roten Hut. Auf Befehl des Amtmanns wurde Michel Brandt vom Schließer seiner Fesseln entledigt, der Scharfrichter nahm ihm die Mütze vom Haupte und führte ihn in die Bluthege dicht an den Tisch, an dessen anderer Seite die Mitglieder des Heilsgerichtes saßen. Der Amtmann forderte ihn nun auf, das Bekenntnis seiner Missetaten auch an dieser Stelle öffentlich vor allem Volk abzulegen. Nachdem dieses geschehen, las der Malefizschreiber das von der Universität Marburg bestätigte Urteil mit lauter Stimme vor. Nach dieser öffentlichen Urteilsverkündung erhoben sich die Mitglieder des Blutgerichts von ihren Sitzen und entblößten ihre Häupter. Der Amtmann ergriff einen auf dem Tisch liegenden hölzernen Stab, durchbrach diesen und warf ihn vor sich nieder, indem er sprach: »Das Urteil ist gesprochen, der Stab ist entgebrochen, hier ist nunmehr keine Gnade, nur bei Gott, dem Herrn, ist Gnade.« Sodann wandte er sich an den Scharfrichter mit den Worten: »Scharfrichter, nehmt ihn hin und schaffet ihm das Urteil, so wir gefunden haben und so all hier verkündet ist.« Worauf der Scharfrichter dem Verurteilten die Hand auf die Schulter legte und dabei sprach: »Wenn ich ihm das Urteil schaffen soll, so will ich ihn nehmen und hinausführen auf die Mahlstätte und ihn richten vom Leben zum Tode.« Darauf trat der Amtsvogt vor, stellte sich auf einen Stein des Bluthegeringes und rief mit lauter Stimme: »Waffen, Waffen, Zeter, Zeter, Blut und Tod über Michel Brandt!« Worauf die 1000-köpfige Volksmenge, welche den weiten Amtshof füllte, diese Worte 3-mal laut schreiend wiederholte. Dieser alte Brauch, welcher bei jedem Blutgericht unter Namensnennung des Verurteilten vor sich ging, wurde das Blutgeschrei, auch das Zeter Mordio, genannt. Nachdem das Blutgeschrei verklungen, verkündete der Amtmann die Aufhebung des Heils- und Blutgerichts, Die Gerichtsmitglieder bedeckten sich wieder mit ihren Hüten, warfen ihre Stühle um und traten aus der Bluthege heraus. Sodann wurde Michel Brand vom Scharfrichter und vom Schließer aus der Bluthege herausgeführt. Der Schließer legte ihm die Fesseln wieder an und der Scharfrichter setzte ihm die weiße Mütze auf, zwängte ihn dann auf eine am Erdboden ausgebreitete Kuhhaut und band seinen Körper auf dieser mit Stricken fest. Darauf wurde vor die Kuhhaut das vom Henkersknecht geführte Henkerspferd eingespannt und nun ordnete sich der Todeszug nach der Richtstätte in folgender Weise. Voran schritt der mit einem schwarzen Samtrock bekleidete Schwertträger, ein langes, breites Schwert mit beiden Händen tragend. Diesem folgte der Amtmann, umgeben von den Mitgliedern des Heilsgerichts, dann zwei Rottschaften der Rodenberger Bürger und nun kam die Hauptgruppe des Zuges, nämlich der auf der Kuhhaut angefesselte Missetäter, an jeder Seite ein Prediger und drei bewaffnete Amtswebel, dann der Scharfrichter und der Schließer, hinter diesen Schritten die beiden anderen Bürgerrottschaften, gleich den beiden ersteren in Wehr und Waffen. Den Schluss bildeten die älteren Rotenberger und Grover Schulknaben, welche unter Leitung des Kantors Sebastian Röhler auf dem ganzen Wege bis zur Richtstätte ununterbrochen Buß-, Bitt- und Sterbegesänge sangen. Begleitet und gefolgt von der Menge, welche dem Heilsgericht beigewohnt und nun auch das grauenvolle Schauspiel der Hinrichtung ansehen wollte, setzte sich der Zug unter dem Geläut der armen Sünderglocke in Bewegung und zog zunächst unter dem Amtstore hindurch auf die Amtsstraße bis zur Stelle, wo diese in die lange Straße einmündet, wo selbst vom Amtsmann ein Halt geboten wurde, denn hier hatten sich zur Mitte der Straße der Bürgermeister und die Ratsmänner aufgestellt, gleichmäßig angetan, mit schwarzen Mänteln und schwarzen Hüten. Nach den üblichen Begrüßungsworten wurde, nach althergebrachtem Brauch, Bürgermeister und Rat vom Amtmann ersucht, sich dem Zuge anzuschließen, um einen Delinquenten nach der Richtstätte zu führen, und zwar nach alter Sitte und Gewohnheit durch die Straßen und über die Brücken Rodenbergs. Nach einer kurzen, in demselben feierlichen Ton gehaltenen Erwiderung des Bürgermeisters schloss sich dieser, nebst den Ratsmännern, den Mitgliedern des Heilsgerichtes an. Inzwischen war der Ratsdiener an den Gefesselten herangetreten, um die mit Bier gefüllte armen Sünderkanne zum letzten Trunke zu reichen, und nun setzte sich der Zug wieder in Bewegung, zog über die lange Straße unter dem Ratstor hindurch, über die Ratsbrücke, über die Steinaubrücke und auf dem Steinweg entlang und bog dann beim Armenhaus in die Fünfhäuserstraße ein. Hier aber fand unerwartet eine mit ergreifenden Umständen verbundene Unterbrechung statt, denn als der Zug an der Krugwirtschaft, dem Elternhause des Michel Brand, vorbeikam, stürzte plötzlich seine Mutter aus dem Hause, stieß die Amtswebel zur Seite, warf sich laut jammernd auf ihren Sohn und umklammerte fest seinen Hals. Die Amtswebel konnten nur mit größter Mühe die unglückliche Mutter von ihrem Sohne trennen und in das Haus zurückführen, wo selbst sie alsbald einen grellenden Schrei ausstieß und dann tot zusammenbrach. Nach diesem erschütternden Vorgang bewegte sich der Zug in die Fünfhäuserstraße hinab am Pfarrhaus vorüber, nach der Grover Masch zu und bog beim Henkershause angelangt in den Henkerweg ein, welcher von der Grover Maschstraße ab nach dem Richtplatz führte. Auf der Richtstätte angelangt, versuchten die beiden Prediger nochmals den verstockten Sünder zur Buße und Beichte zu bewegen. Da er aber jeden geistlichen Zuspruch beharrlich von sich wies, so wurde ihm der Segen nicht erteilt. Die Hinrichtung nahm nun ihren Verlauf, indem Michel Brand entfesselt, entkleidet und vom Scharfrichter unter Mithilfe des Henkerknechts auf das neben dem Galgen stehende Rad geflochten wurde. Nachdem der Scharfrichter ihm beide Hände mit einem brennenden Kienspan bis zur Verkohlung verbrannt hatte, begann von unten auf anfangend die Rederung, indem ihn in langsamer Folge die Knöchel, Schienbeine, Knie, Hüfte und Schultern zerstoßen und zermalt wurden. Von seinen furchtbaren Qualen war der Unglückselige erst dann erlöst, als ihm der Scharfrichter mit einem letzten Streiche den Kopf vom Rumpfe trennte. Den abgeschlagenen Kopf steckte nun der Henker auf einer hohen Stange, welche man am Galgen aufstellte, und das schauerliche Drama war beendet. Da die Hinrichtung stets in den Vormittagsstunden vollzogen wurden, so fanden diese aufregenden Schauspiele gegen Mittag ihren Abschluss und die Volksmassen, in ihrer Schaulust nun befriedigt, zogen ihren Heimatorten wieder zu, aber auch viele der Auswärtigen kehrten zuvor nach Rodenberg zurück, wo selbst bald alle Schankstätten mit lärmenden, zechenden Menschen angefüllt waren. Nachträglich sei noch erwähnt, dass die Schleifung auf der Kuhhaut nur bei den schwersten Verbrechern stattfand. Im Übrigen wurden die zum Tode Verurteilten auf der Schinderkarre oder auch nur gefesselt dem Richtplatze zugeführt. Die Hegung des Halsgerichtes aber sowie die Anordnung und die Bewegung des Zuges nach der Richtstätte gingen bei allen Hinrichtungen in derselben Weise vonstatten, wie die oben beschriebene bei dem Raubmörder Michel Brandt.